Voice. Dieser Podcast wird präsentiert vom Erasmus Plus Projekt ALICE, kurz für Animals, Climate, Civic Education. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der VerfasserInnen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden. Dieser Podcast zu Tierethik in der politischen Bildung wurde von Josef Maria Schäfers und Stella Lunke produziert, von Leiner Schwarz eingesprochen und von Joost Reschke und Ronja Kummer von der Leibniz-Universität Hannover mit Input der anderen Projektbeteiligten verfasst. Ein besonderer Dank geht an Robert Pilgrim für das Interview. Das Intro und Outro wurde von Lea Paulowitsch eingesprochen.
Liebe Lehrkräfte, herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge des EU-Projektes Animals, Climate and Civic Education, kurz ALICE. In den beiden ersten Folgen ging es um Animals und Climate, genauer gesagt um die Haltung sogenannter Nutztiere und die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tierhaltung auf das Klima. Wir hoffen, Sie fanden diese Folge inspirierend und konnten viele Informationen daraus mitnehmen. Wie Sie diese im Sinne der Demokratiebildung in Ihren Unterricht einbauen können, möchten wir in dieser Podcast-Folge besprechen. Wir werden Ihnen im Folgenden Fragen und Themen vorschlagen, die Sie mit Ihren SchülerInnen bearbeiten können und Ihnen einige didaktische Tipps an die Hand geben. Außerdem möchten wir Ihnen aufzeigen, wie Sie Ihre SchülerInnen dazu motivieren können, selbst aktiv zu werden. Dafür haben wir den Lehrer Robert Pilgrim interviewt, der an seiner Schule das Wahlpflichtfach Tierschutz und Tierrecht unterrichtet und von seinen Erfahrungen berichten wird. Noch ein kleiner, aber wichtiger Hinweis, bevor es losgeht. Die beiden vorangegangenen Podcast-Folgen enthalten viele Fakten und Zahlen, die für den Unterricht in verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen genutzt werden können. Uns wird es hier jedoch in erster Linie um den Politikunterricht in den höheren Klassen gehen. Den direkten Einsatz der Podcast-Folgen, entweder als Audioversionen oder in Skriptform, empfehlen wir aufgrund der Komplexität der Inhalte ab der 7. Klasse. Der Sozialwissenschaftler Rolf Schmiederer bot in den 1970er Jahren die ersten Ansätze zur kritisch-emanzipatorischen politischen Bildung. Ihm zufolge soll politische Bildung vor allem zum Abbau überflüssiger und damit irrationaler Herrschaft von Menschen über Menschen beitragen, um so Demokratisierung und Emanzipation zu ermöglichen. Damit lieferte Schmiederer die zwei Grundbegriffe und Ziele der kritisch-emanzipatorischen politischen Bildung: Demokratisierung und Emanzipation. Bei der Demokratisierung geht es um einen Prozess, der Herrschaft von Menschen über Menschen abbauen und letztlich dazu führen soll, dass alle ihre materiellen, geistigen und seelischen Bedürfnisse optimal erfüllen können. Die Emanzipation stellt die subjektive Seite der Demokratisierung dar. Ich zitiere: die Befreiung von überflüssig gewordener Herrschaft und Unmündigkeit. Die beiden Begriffe sind schwierig voneinander abzugrenzen. Ihre Grenzen sind fließend. Doch sie beschreiben die zentrale Funktion der kritisch-emanzipatorischen politischen Bildung genau, die in der Herrschafts- und Machtanalyse besteht. In anderen Worten: emanzipatorische Bildungsarbeit stellt gesellschaftliche Verhältnisse in Frage und regt dazu an, Bestehendes zu überdenken und Veränderungsprozesse anzustoßen. Damit will sie Menschen zur Selbstbestimmung und zu aktivem Mitgestalten befähigen. Darauf werden wir später noch näher eingehen. Jetzt kommen wir aber erst einmal zur Mensch-Tier-Beziehung und zu ihrer didaktischen Verankerung im Unterricht. Vor allem im Politikunterricht. Hier können uns Überlegungen des Politikdidaktikers Ingo Juchler aus einem Text zur Mensch-Tier-Beziehung in der politischen Bildung aus dem Jahr 2020 weiterhelfen. Juchler zufolge besteht eine enge Verbindung zwischen Tieren und gesellschaftlichen Werten und Normen, der Politik und dem Recht. Viele von uns halten sich ein Haustier, trinken Milch und essen Fleisch und machen Tiere so zu einem Teil der Gesellschaft. Und obwohl das Konzept Gesellschaft für den Politikunterricht zentral ist, sind Tiere hier erstaunlich unterrepräsentiert. Woher kommt diese Unterrepräsentation? Diese Frage könnten Sie mit Ihren SchülerInnen diskutieren. Ein Ansatz zur Beantwortung ist, dass diese Unterrepräsentation historisch gewachsen ist. Wenn wir einen Blick auf die verschiedenen Epochen gesellschaftlichen Zusammenlebens werfen, sehen wir, dass Tiere und ihre Lebensumstände in früheren Zeiten ein allgegenwärtiger Anblick waren. Fleisch war eher eine Ausnahme auf dem Speiseplan. Im Zuge des Aufbaus der industriellen Tierhaltung wurden Schlachtungen dann aus den Hinterhöfen der Städte in Schlachthäuser an den Stadtrand verlagert und heute lebt der ganz überwiegende Teil der sogenannten Nutztiere in nicht einsehbaren Massenställen. Fest steht, dass Tiere schon immer unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für den Menschen betrachtet wurden. Wir Menschen hatten also schon immer einen anthropozentrischen Blick auf die Tierwelt. Dieses anthropozentrische Denken hat eine moralische Differenzierung zur Folge und legitimiert ein Weltbild, in dessen Zentrum der Mensch steht. Die Belange von Tieren geraten damit zwangsläufig in den Hintergrund. Doch es gab und gibt aus vielen Richtungen Kritik an dieser Sichtweise. Charles Darwin brachte den Anthropozentrismus mit seinem Werk On the Origin of Species aus dem Jahr 1859 zum ersten Mal ins Wanken. Mit der Theorie der Evolution begründete der Zoologe ein neues Weltbild, in dem auch der Mensch nur ein Tier ist. Doch obwohl oder vielleicht gerade weil diese Theorie so weitreichende Folgen für die Selbstidentifikation der Menschen hatte, hielten WissenschaftlerInnen daran fest, dass das beobachtbare Verhalten von Tieren allein von Instinkten oder Reizen gesteuert sei. Mit seiner Kritik an diesem behavioristischen Zeitgeist läutete der Zoologe Donald R. Griffin im Jahr 1978 ein neues Zeitalter der Verhaltensforschung ein. Verhaltensforschende hatten begonnen, das Sozialverhalten und die Kommunikation von Tieren zu erforschen, und es war an der Zeit, dass, ich zitiere, übliche Leugnen von geistigem Erleben vergleichbar dem unsrigen in Frage zu stellen. Erst im 21. Jahrhundert begann man auch in der politischen Wissenschaft und der Didaktik, anthropozentrisches Denken stärker zu reflektieren. Tiere wurden nun auch hier verstärkt als handelnde, fühlende und soziale Subjekte wahrgenommen. Und auch in der gesamtgesellschaftlichen Debatte nehmen Themen wie Tierschutz und Tierrechte seit einigen Jahrzehnten immer mehr Raum ein, wobei sich diese Entwicklung in den letzten Jahren signifikant beschleunigt hat. Noch nie war die Zahl der Menschen, die sich bewusst fleischfrei oder sogar vegan ernähren, so hoch wie heute. Die prekären Arbeitsbedingungen in der Tierindustrie und die Klimaauswirkungen der Tierhaltung stehen immer häufiger im Fokus gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Immer mehr Menschen möchten den Status quo nicht mehr hinnehmen und machen ihren Protest deutlich. Ein Beispiel sind hier die vielen Aktiven, die sich für Klimagerechtigkeit wieder und wieder auf die Straße stellen. Darunter viele, vor allem junge Menschen, für die eine pflanzenbasierte Ernährung zum Selbstverständnis gehört. Diese zunehmende gesellschaftliche Reflexion muss sich auch in der Lebensweltschule widerspiegeln. So könnten Sie mit Ihren SchülerInnen zum Beispiel diskutieren, wie Macht- und Herrschaftsverhältnisse in der Mensch-Tier-Beziehung aussehen und wie hier Veränderungen bewirkt werden könnten. Wo liegen überhaupt die Grenzen zwischen Mensch und Tier? Welchen Nutzen ziehen wir als Menschen daraus, Tieren einen moralischen Status zuzuweisen oder abzuerkennen? Scheuen Sie sich nicht, hier eigene Fragen zu entwickeln. Im Rahmen der kritisch-emanzipatorischen politischen Bildung können Sie so die eigene Position kontinuierlich reflektieren und schaffen für Ihre SchülerInnen damit ein Lernumfeld, das Sie einlädt, zu eigenen Überzeugungen zu gelangen. Wir möchten Ihnen nun einige konkrete Möglichkeiten vorstellen, die Tierethik und damit zusammenhängende Themen in Ihren Unterricht einzubauen. Dabei handelt es sich aber natürlich nur um Vorschläge. Sie kennen Ihre SchülerInnen am besten und wir laden Sie herzlich ein, kreativ darüber nachzudenken, wie Sie ihnen die Thematik am besten näher bringen können. Für Sie wird es immer lohnenswert sein, sich eigene Gedanken zu machen und neugierig zu bleiben. So bleibt die Diskussion mit den SchülerInnen auch für Sie interessant. Die Klimathematik spielt in Schulen eine immer größere Rolle und wird je nach Jahrgangsstufe in unterschiedlicher Breite und Tiefe erörtert. Unsere Podcast-Folge zum Klima enthält viele Fakten und Zahlen, die Sie für den Unterricht verwenden können. Und das nicht nur, wenn es direkt um den Klimawandel geht. Mit unserem Konsum tragen wir maßgeblich zur Erwärmung des Planeten bei. Daher dürfen Informationen über die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tierhaltung auf das Klima nicht fehlen, wenn die großen Themenfelder Ernährung und Landwirtschaft behandelt werden. Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf zu erfahren, was die Herstellung von Schnitzel, Käse und anderen Tierprodukten für die Umwelt und das Klima bedeutet. Und natürlich für die Tiere. Dafür sollte im Politikunterricht Raum sein. Aber auch andere Fächer eignen sich für die Vermittlung relevanter Informationen, zum Beispiel Sachkunde, Biologie, Ethik, Wirtschaft oder Sozialkunde. Produkte, die auf der Nutzung tierlicher Individuen basieren, sind allgegenwärtig. Daher gibt es hier vielfältige Anknüpfungspunkte. Unser Podcast zur Tierethik vermittelt viele Fakten zu sogenannten Nutztieren und reißt unterschiedliche Aspekte an, die im Unterricht besprochen werden können. Ein wichtiger Aspekt sind die verschiedenen Haltungsformen. In erster Linie die oft als Massentierhaltung bezeichnete konventionelle Tierhaltung im Vergleich zur Biotierhaltung. Was bedeuten diese Haltungsformen eigentlich konkret für die Tiere? Und was bedeuten sie für das Klima? Wo liegen die Unterschiede? Eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen lohnt sich, denn viele Menschen haben diesbezüglich Vorstellungen, die einem Abgleich mit der Realität nicht standhalten. Informationen aus den vorangegangenen Podcast-Folgen können hier als Grundlage und Inspiration für Projektarbeiten, Vorträge und weitere Lernformate dienen. Im Politikunterricht können Tierrechte beispielsweise im Zusammenhang mit den Grundrechten, mit Grundrechtsgarantien oder auch mit dem Leben in einem Rechtsstaat diskutiert werden. In Bezug auf die Rechtsstaat-Thematik ist für die SchülerInnen sicher interessant, dass der Tierschutz in vielen Ländern noch nicht lange Teil der Rechtsordnung ist. Auch in Deutschland wurde er erst 2002 und damit 8 Jahre später als der Umweltschutz unter Artikel 20a als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen. Nach § 1 des deutschen Tierschutzgesetzes, das auf diesem Staatsziel basiert, darf niemand, ich zitiere, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Recherchen und Berichte zeigen jedoch, dass diese gesetzliche Forderung in der Realität häufig missachtet wird. Das wirft viele mögliche Fragen für den Unterricht auf. Weshalb ist Tierleid trotz gesetzlicher Regelungen alltäglich? Und warum bleibt es für die allermeisten dennoch unsichtbar? Es kann didaktisch wertvoll sein, die Entstehungsgeschichte von Artikel 20a des Grundgesetzes näher zu thematisieren. Warum wurde zuerst der Umweltschutz und dann erst viele Jahre später der Tierschutz in das Grundgesetz aufgenommen? Inwieweit hängt das mit den Rollen zusammen, die wir Tieren zuweisen und die in der Regel auf ihre Nutzbarmachung ausgelegt sind? Diese Herangehensweise ist gleich doppelt lohnenswert, da die SchülerInnen so an grundsätzliche Prinzipien des Rechtsstaats herangeführt werden und in diesem Kontext tierethisch relevante Themen reflektieren können. Wenn es im Politikunterricht um Macht, Herrschaft und Unterdrückung geht, könnte zum Beispiel die Ausbeutung der Arbeitenden in Betrieben von Tönnies diskutiert werden, über die im Zuge der Corona-Pandemie verstärkt berichtet wurde. Wir empfehlen im Unterricht, den ökonomischen Druck zu thematisieren, unter dem die Arbeitenden in der Fleischproduktion und anderen Zweigen der Tierindustrie stehen. Hier lässt sich eine Verstrickung verschiedener Formen von Unterdrückung erkennen und es sollte versucht werden, die SchülerInnen für eine differenzierte Betrachtung zu sensibilisieren. Bei der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen lohnt es sich, den Fokus nicht auf die industrielle Tierhaltung zu verengen. Dies wäre zu kurz gedacht. Es sollten auch Möglichkeiten für fundamentalere Veränderungen in den Blick genommen werden, die der Tatsache Rechnung tragen, dass Tiere fühlende, empfindsame Lebewesen sind. Auch bei der Beschäftigung mit menschlichen Ausbeutungsverhältnissen im Kontext der Globalisierung kann die Mensch-Tier-Beziehung ins Spiel gebracht werden. Häufig gefährdet die europäische Agrarpolitik durch Exporte von Tierprodukten Existenzen im globalen Süden, greift also die Wirtschafts- und Sozialstruktur anderer Länder an. Die Leidtragenden sind Menschen, die ohnehin schon in prekären Verhältnissen leben, und Tiere, die wie Objekte behandelt und als Waren gehandelt werden. Bei Gesprächen rund um Demokratie, Gerechtigkeit und Gleichheit könnte das Konzept der Tierbürgerschaft besprochen werden, das aus dem Buch Zoopolis von Sue Donaldson und Will Kimlicker stammt. Die beiden argumentieren, dass die Fähigkeit von Tieren zu handeln, zu kooperieren und zu kommunizieren nicht unterschätzt werden darf und eine Tierbürgerschaft ein Mittel wäre, Tiere als Mitglieder der Gesellschaft anzuerkennen. Im Rahmen dieses Gedankenexperiments werden Grundrechte für Tiere sowie Konzepte wie das Recht auf Teilhabe und die Pflicht zur Versorgung diskutiert. Es mag unrealistisch erscheinen, dass Tieren irgendwann Bürgerrechte zugestanden werden. Eine Diskussion darüber ist jedoch didaktisch wertvoll und kann beispielsweise anhand von Auszügen aus dem Buch erfolgen. Eine weitere Idee wäre, im Unterricht über den Fall des Elefanten Happy zu sprechen, der in Freiheit geboren wurde, jedoch seit über 45 Jahren in Gefangenschaft in einem New Yorker Zoo lebt. AktivistInnen setzten sich dafür ein, dass dem Elefanten ein Rechtsanspruch auf Freiheit gewährt wird. Ein Gericht urteilte 2022 jedoch, dass Happy keine Rechtsperson ist und dem Tier daher auch keine Freiheitsrechte zustehen. Ein gemeinsames Nachdenken über tierethische Ideen wie die Tierbürgerschaft oder konkrete Fälle wie die von Happy kann zu kontroversen Gesprächen im Klassenzimmer führen, die allen Beteiligten neue Blickwinkel auf die Mensch-Tier-Beziehung eröffnen. Vielleicht fragen Sie sich nun, mit welcher Einstellung Sie an die ganze Sache herangehen sollten. Welche Positionen können Sie vertreten? Wie radikal können Sie sich äußern? Wie weit dürfen Sie bei der Darstellung kontroverser Positionen gehen? Und welcher Mittel können Sie sich bedienen? An dieser Stelle kommen wir wieder auf den bereits erläuterten emanzipatorischen Ansatz zurück, der darauf abzielt, SchülerInnen Fakten und verschiedene Sichtweisen in angemessener Komplexität zu vermitteln und sie zum eigenen Nachdenken anzuregen. So sollen sie befähigt werden, auf der Basis von Wissen eigene Positionen einzunehmen und die Überzeugungen, zu denen sie gelangen, begründet darzustellen. Wichtig ist dabei, dass sie als Lehrkraft in einer moderierenden Haltung bleiben und keine Lösungen vorgeben. Stattdessen sollten Handlungsoptionen aufgezeigt werden und es sollte eine kritische Auseinandersetzung ermöglicht werden, die zu eigenständigem Handeln befähigt. Eine Orientierung kann hier der Beutelsbacher Konsens bieten, der in den 1970er Jahren als Leitlinie für die politische Bildung formuliert wurde. Grundlegend für diesen Konsens sind das Überwältigungsverbot und das Kontroversitätsgebot. Das Überwältigungsverbot besagt, dass SchülerInnen nicht manipuliert, also nicht im Sinne erwünschter Meinungen überrumpelt und damit daran gehindert werden dürfen, sich selbstständig ein Urteil zu bilden. Das sollte selbstverständlich sein und natürlich würde ein solches Vorgehen auch das Ziel untergraben, zu einer anhaltenden Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen. In Bezug auf tierethische Fragen kann zum Beispiel verstörendes Bildmaterial als überwältigend wahrgenommen werden. So könnten sich SchülerInnen beispielsweise durch Videos von der Betäubung und Schlachtung von Tieren gezwungen sehen, unmittelbar eine bestimmte Haltung einzunehmen. Wir sind der Ansicht, dass Schockbilder im Unterricht keinen Platz haben und für die Verdeutlichung der Problematik auch nicht notwendig sind. Das Kontroversitätsgebot gibt vor, dass Themen, zu denen es in öffentlichen Diskursen, in der Wissenschaft und Politik unterschiedliche Meinungen und Einstellungen gibt, auch im Unterricht kontrovers dargestellt und diskutiert werden müssen. Sichtweisen dürfen also nicht einfach unter den Tisch fallen, nur weil sie nicht den Überzeugungen der pädagogisch verantwortlichen Person entsprechen. Das Kontroversitätsgebot ist jedoch kein Neutralitätsgebot. Natürlich kann und soll die Lehrperson in Bezug auf ihre eigenen Überzeugungen transparent sein. Dabei ist aber darauf zu achten, dass eigene Ansichten nicht als allgemeine Wahrheiten verkauft, sondern in einen größeren Kontext gesetzt werden, der auch andere Sichtweisen berücksichtigt. Die Tierethik ist ein Unterrichtsthema, das schnell zu emotionalen Reaktionen führen kann. Dabei kommt es erfahrungsgemäß mitunter auch zu Äußerungen, die so nicht im Raum stehen gelassen werden sollten. Dazu gehören etwa unangebrachte und potenziell verletzende Vergleiche mit Vergewaltigungen oder dem Holocaust. Sie sollten darauf vorbereitet sein und in jedem einzelnen Fall mit Bedacht vorgehen. Vergleiche suggerieren, dass sich Phänomene stark ähneln. Das ist hier aber nicht der Fall, denn die Motive sind grundsätzlich andere. LandwirtInnen wollen Tiere nicht vergewaltigen und es ist nicht ihre Motivation, sie in ihrer Gesamtheit auszulöschen. Vielmehr ist es so, dass sowohl die künstliche Befruchtung von Tieren sowie die massenhafte Tiertötung einer kapitalistischen Verwertungslogik folgen. Daraus ergeben sich wirtschaftliche Zwänge für die TierhalterInnen und es ist wichtig, bei den SchülerInnen ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Es gibt jedoch offenkundige Gemeinsamkeiten bei den Praktiken und diese sollten auch anerkannt werden. So kann zum Beispiel eingeräumt werden, dass sowohl eine Vergewaltigung als auch die künstliche Befruchtung von Tieren Formen von Gewalt sind. Sodann ist es aber unerlässlich, auf die Unterschiede aufmerksam zu machen, auf die Probleme solcher Vergleiche einzugehen und darauf hinzuweisen, dass es niemandem hilft, ein Leid gegen das andere aufzurechnen. Wir empfehlen, derlei Vergleiche in der Klasse nicht zur Diskussion zu stellen. Viel sinnvoller ist es, die Systembedingungen zu thematisieren und die SchülerInnen dafür zu sensibilisieren, dass es auf komplexe Fragestellungen keine Antworten im Sinne plakativer Vergleiche und Parolen geben kann. Wichtig ist in jedem Fall, die SchülerInnen nicht mit ihren Gefühlen allein zu lassen und emotionale Reaktionen aufzufangen. Insbesondere wenn Forderungen nach einer harten Bestrafung einzelner TierhalterInnen laut werden, sollte klargestellt werden, dass das nicht die Lösung sein kann. Es geht darum, gemeinsam Wege zu finden, dieses System zu verlassen. Dies ist eine gesellschaftliche Aufgabe, keine rein individuelle. Zugleich tragen wir aber natürlich alle auf individueller Ebene Verantwortung und sollten uns stets darüber im Klaren sein, dass alles, was wir tun, Folgen hat. Beides, gesellschaftliche und individuelle Verantwortung, muss zusammengedacht werden. Hierzu finden sich viele gute Ansätze und Ideen in dem Buch »Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt« von Friederike Schmitz. Anschließend möchten wir Ihnen noch ein paar Tipps dazu geben, wie Sie Ihre SchülerInnen dazu motivieren können, selbst aktiv zu werden. Um Ihnen hier Erfahrungen aus der Praxis präsentieren zu können, haben wir ein Gespräch mit dem Sonderschullehrer und Lebenshofbetreiber Robert Pilgrim geführt. Hallo Robert, bitte stell dich doch kurz vor.
Moin, ich bin Robert Pilgrim, 35, Sonderschullehrer und wohne auf einem Lebenshof, dem Lebenshof Lipajo im Herzen Schleswig-Holsteins und bin jetzt schon seit 8 Jahren tätig an der Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Kellinghusen, die von über 800 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Ich unterrichte überwiegend Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen, geistige Entwicklung und Autismus, bin aber auch Vertrauenslehrkraft an der Schule und biete außerdem jetzt im 2. Jahr den Wahlpflichtunterricht Tierschutz und Tierrecht an, in dem Lernende aus dem 9. und 10. Jahrgang zusammenkommen.
Wie bist du zu den Themen Tierschutz und Tierrechte gekommen?
Ja, das war mit Ende 14, tatsächlich in meiner eigenen Schulzeit, als wir im Geografieunterricht eine Dokumentation über Massentierhaltung bei Schweinen gesehen haben. Das war der Tag, an dem ich mir gesagt habe, damit möchte ich definitiv nichts mehr zu tun haben. Und fortan habe ich vegetarisch gelebt, sehr bald laktovegetarisch, nachdem ich mich auch mit der Eierproduktion befasst habe. Und dann braucht es noch einige Jahre, bis ich zur veganen Lebensweise gekommen bin, die ich als die einzig ethisch vertretbare für die Tiere empfinde. Genau, das war dann mit 23 Jahren.
Ah, und wie kam es dann dazu, dass du dich auf pädagogischer Ebene mit tierethischen Themen befasst?
Ja, das habe ich meinem hochgeschätzten Professor André Frank Zimpel an der Uni Hamburg zu verdanken, der uns, als es an die Masterarbeit ging, sagte, nehmt euch ein Thema, für das ihr brennt. Und ja, seit meiner Jugend konnte ich diese Ungerechtigkeit im Umgang mit Tieren tatsächlich schwer aushalten, sodass ich dann meine Masterarbeit 2012 zum Thema Verhältnis Mensch-Tier und seine Bedeutung für die Qualität zwischenmenschlicher Beziehung verfasst habe. Ja, und da einen Zusammenhang zwischen Friedenspädagogik und der Abkehr von Tierausbeutung hergestellt habe. Denn ich denke, wenn wir unseren Kindern jeden Tag vorleben, dass Gewalt, und zwar eine solche bestialische, brutale Gewalt, als legitimes Handlungsmittel anbieten, wir zu keinem Frieden unter Menschen kommen können. Ja, seit dieser Zeit war es auch schon mein inniger Wunsch, Tierrechte mit Pädagogik zu verbinden in der Praxis, um ja, gegen die entsetzlichen Missstände in der Tierindustrie anzutreten. Das hat dann aber tatsächlich noch einige Jahre gedauert, wegen persönlicher Schicksalsschläge. Ich lernte zum Ende meines Studiums meine spätere Frau kennen, die sehr früh an Krebs erkrankte und mit 31 daran verstarb. sodass ich ja erst mit 33 dann selbst wieder die Energie und Muße fand, mich auf dieses Ziel zu konzentrieren.
Ah, ich verstehe. Und kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was du in den Unterrichtseinheiten behandelst, die sich um Tierschutz und Tierrechte drehen?
Ja, in meinem BPU versuche ich, die ganze Palette des Mensch-Tier-Verhältnisses abzubilden, besonders die Dimension Gesundheit, Ethik und Klimaschutz spreche ich dabei an. Und ja, von Artensterben bis Zoos, über Tierversuche, über Milchproduktion ist so ziemlich alles dabei. Wir haben auch schon zusammen gekocht, was sehr positiven Anklang fand, haben sogar auch mal pflanzliches Zwiebelmett und Eiersalat hergestellt und das dann in den Pausen verkauft und der ganzen Schülerschaft damit, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, schmackhaft gemacht und versucht, ein bisschen für den Zusammenhang von Klimaschutz und Ernährung zu werben. In dem Rahmen besuchen wir auch Lebenshöfe und andere Tierschutzprojekte. Ich lade immer wieder zu Perspektivwechseln, zu Rollenspielen ein, versuche Systemzwänge aufzuzeigen und dabei eben auch klar zu machen, dass ich jetzt nicht Landwirtinnen den schwarzen Peter zuschiebe, sondern die Systemzwänge erläutere, die auch ja die Menschen, die in der Tierindustrie tätig sind, ausgesetzt sind. Seit Anfang letzten Jahres versuche ich mich auch dafür einzusetzen, dass unsere neue Mensa, die derzeit konzipiert wird, mehr und mehr auf pflanzliche Angebote setzt, gerade in puncto Klimaschutz, aber auch natürlich die Gesundheit betreffend und von Ethikern zu schweigen. Dazu hatte ich auch mit meinem BPU zusammen eine Erhebung gemacht, um zunächst die Ernährungsgewohnheiten aller an Schule tätigen Leute durchzuführen. Und an der Stelle gab es mitunter tatsächlich schon Gegenwind. Genau, das Phänomen der Reaktanz ist ja bekannt, was häufig dafür sorgt, sobald es nur mit dem Begriff vegan einhergeht, dass Menschen sich angegriffen fühlen und den erhobenen Zeigefinger spüren. Hierbei versuche ich immer sensibel damit umzugehen, eben nicht anklagend zu wirken und Bilder, Infos, Texte für sich sprechen zu lassen.
Okay, und welche Erfahrungen hast du ansonsten gemacht? Also wie reagieren die Jugendlichen, aber auch die Eltern auf deinen Unterricht zu Tierschutz und Tierrechten?
Die Erfahrungen, die ich seit letztem Jahr gemacht habe, sind ja durchaus ambivalent. Besonders im letzten Jahr hatte ich durchaus viel mit Opposition zu kämpfen, da hier im ländlichen Raum eben auch viele Eltern in der Tierindustrie tätig sind, irgendwie damit verbandelt sind, sodass auch die Kids dann häufig Reaktanz zeigen, also starke Abwehrreaktion, defensives Verhalten, sobald man sich kritisch mit dem Mensch-Tier-Verhältnis auseinandersetzt und ja auch Analogien zu anderen Diskriminierungsformen aufzeigt. Es gibt aber auch durchaus sehr, sehr positive Rückmeldungen von Eltern und den Jugendlichen, die sagen, dass es endlich mal in Schule behandelt wird, diese wichtigen Themen, die ja immer noch viel zu unterrepräsentiert sind in unserer Gesellschaft und gerade in Schule. Gleichzeitig erzählen mir die Lernenden auch davon, dass sie ja da eine Diskrepanz haben zwischen eigenen Ansichten, Interessen und was sie auch gerne leben würden, in Bezug auf die Abhängigkeit vom Elternhaus, welches natürlich häufig stark vom speziesistischen System, in dem wir alle leben, geprägt ist, wie auch von anderen anti-emanzipatorischen Einflüssen. Das ein oder andere Gespräch mit Eltern hatte ich diesbezüglich auch schon gehabt. Und ja, es ist teilweise schon erschreckend, dass man trotz Studien, Recherchen basierter Lehrer da immer wieder auch gegen Wände rennt, obwohl es doch darum geht, für alle eine Gesellschaft zum Besseren zu formen. Aber besonders die drei Gründe Tradition, Gewohnheit und Bequemlichkeit, die auch in 2023 immer noch dieses Ausmaß von Tierprodukten konsumieren lassen, sind so wirkmächtig, dass es ganz, ganz schwer ist, da die Mindsets aufzubrechen. Ja, egal wie lange schon klar ist, nach dem Weltklimabericht oder den Weltklimaberichten, nach Studien von Harvard, dass es gesamtgesellschaftlich radikale Kehrtwenden gerade in der Ernährung braucht, um den Karren noch irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Meiner Auffassung nach ist es auch bitter notwendig, gerade angesichts der schwindenden Zeit im Kampf gegen die Klimakatastrophe, dass wir die Zusammenhänge zwischen Ernährungsgewohnheiten, Tierbenutzung und Klima aufzeigen. Genauso wie von den ernährungsbedingten Volkskrankheiten, ganz zu schweige von den 2 Millionen im Durchschnitt in Deutschland täglich getöteten Tieren, für die es jeden Tag zu spät ist.
Und was hast du aus diesen Erfahrungen für dich mitgenommen?
Aus den letzten anderthalb Jahren habe ich gelernt, dass es wichtig ist, mich im Unterricht noch mehr von meinen eigenen Überzeugungen zu emanzipieren und eigene Deutung, also nur noch auf Nachfrage zu erläutern und eher die Bilder und Texte sprechen zu lassen und den Kindern es zu ermöglichen, selbst sich ein Urteil zu bilden. Das würde ich auch anderen Bildenden mit auf den Weg geben. Ja, so schwer es auch manchmal fallen mag, das ist schon ein echter Balanceakt, denn ja, den meisten Leuten, die sich fürs Tierrecht einsetzen, geht es ja ähnlich, dass diese massive Ungerechtigkeit, die jeden Tag den Tieren widerfährt, einfach schwer auszuhalten ist und dass die Fortschritte zu gering und zu langsam erfolgen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass immer wieder sehr viele ungläubige Reaktionen kommen, da das Ausmaß der Tierausbeutung, das Ausmaß dieser brutalen Gewalt einfach nicht klar ist, beziehungsweise es unter den Teppich gekehrt wird und damit von vielen auch erfolgreich verdrängt wird. Ja, das Gleiche gilt für die massiven Auswirkungen auf das Klima und die eigene Gesundheit. Vielleicht liegt es auch an der eigenen Blase, in der man sich so befindet. Doch ich bin immer wieder verwundert, dass so viele Zusammenhänge, die eigentlich längst publik sind, auch bei Erwachsenen völlig unklar sind. Ich kann den Punkt gut verstehen, dass man nicht mit heftigen Bildern überwältigen sollte. Gleichzeitig denke ich aber auch, gerade weil das Ausmaß der Brutalität nicht klar ist, dass wir da einen Grad finden müssen, der zuzumuten ist und gleichzeitig der Verantwortung gerecht werden, den jungen Menschen mitzuteilen, was hier eigentlich jeden Tag passiert. Denn ich bin überzeugt davon, dass ziemlich jedem Menschen, dem klar ist, was den Tieren angetan wird, das nicht möchte. Egal wie gut das tierische Schnitzel oder die tierische Milch auch schmecken mag. Und das ist kognitive Dissonanz, in der wir alle leben oder gelebt haben.
Und was wünschst du dir für deine Schule?
Ich hoffe sehr, dass sich unsere Schule, die sich ja schon auf den Weg gemacht hat, das beibehält. Auch gegen etwaige Widerstände, die noch kommen werden. Und zum einen die neue Mensa tatsächlich klimaschonend, tierschutzfreundlich gestalten können und dass wir auch das Thema Ernährung bzw. die Nutzung von Tieren in Bezug auf Gesundheit, auf Klimaschutz, auf Tierschutz immer weiter jahrgangsübergreifend, fächerübergreifend in die Lehrpläne implementieren können. Und dazu haben wir auch tatsächlich den Auftrag von der Schulleitung erhalten, gerade mit Blick auf die neue Mensa und dass die Schülerinnen und Schüler das zunehmend pflanzliche Angebot auch annehmen. Ich bin sehr gespannt, wie der Fachtag Ernährung, den wir nächste Woche abhalten, von der Aktion Pflanzenpower von ProVeg und der Krankenkasse ProVita BKK wieder ankommen wird. Was für Rückmeldungen wir da von den Kids bekommen und würde mir sehr wünschen, dass sich das dergestalt etabliert, dass man das jedes Jahr anbieten kann. Genau, außerdem erhoffe ich mir, dass die Arbeitsgruppe, die ich mit einigen Kolleginnen dazu aufgebaut habe, ihre Arbeit fortsetzen kann. Und dass durch unsere Arbeit immer mehr jungen Menschen klar wird, was für einen großen Einfluss wir haben auf die Welt, dass wir eine Veränderung bewirken können. Ja, im Sinne der Tiere, im Sinne des Planeten und in unserem eigenen Sinne.
Vielen Dank für das Gespräch, Robert. Liebe Lehrkräfte, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge und unserer kleinen Podcast-Reihe angelangt. Wir hoffen sehr, dass Sie sich nun motiviert und befähigt fühlen, die Tierethik und damit verbundene Themen im Unterricht zu behandeln. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und danken Ihnen fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde präsentiert vom Erasmus Plus Projekt ALICE, kurz für Animals, Climate, Civic Education. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der VerfasserInnen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden. Dieser Podcast zu Tierethik in der politischen Bildung wurde von Josef Maria Schäfers und Stella Lunke produziert, von Leiner Schwarz eingesprochen und von Joost Reschke und Ronja Kummer von der Leibniz-Universität Hannover mit Input der anderen Projektbeteiligten verfasst. Ein besonderer Dank geht an Robert Pilgrim für das Interview. Das Intro und Outro wurde von Lea Paulowitsch eingesprochen.